Ich freue mich, einmal wieder hier bei euch zu sein. Ich fand diese Geschichte ganz wunderbar. Ich denke, das ist praktische Haushalterschaft. Ich möchte mit euch heute Morgen über ein Wort nachdenken oder über einen Bibelabschnitt. Der steht im ersten Brief des Johannes. In Kapitel 1, und ich lese dort die Verse 1 bis 7. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht, und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Es ist ein eigentümlicher Briefanfang, den wir hier vor uns haben. Keine Begrüßung, keine Anrede. Der Schreiber stellt weder sich noch seine Empfänger seines Briefes vor. Ohne Einleitung, gleichsam wie ein Paukenschlag, kommt er sofort ohne Schnörkel zur Sache. Manche Theologen glauben deshalb, dass es sich eigentlich gar nicht um einen Brief an einen bestimmten Empfänger oder bestimmte Empfängergruppe handelt, sondern dass es eher so etwas ist wie ein Traktat, das in den Gemeinden vorgelesen wurde. Aber wie das auch sei. Sein Thema ist gleich im ersten Satz, was von Anfang an war. Darum geht es dem Apostel. Und ich denke, es geht beim Anfang nicht um irgendeinen zeitlichen Beginn. Dann müssten wir sofort weiter zurückfragen, und was war vorher? Das griechische Wort Archä wird im Lateinischen mit Principium wiedergegeben. Das ist uns vom Wortklang her bekannt. Es geht um das Prinzipielle, um das Ursprüngliche, um das Eigentliche, das Wesentliche, um das, was aller Existenz zugrunde liegt. Um das, was uns, dessen Kenntnis uns Menschen durch die Sünde verloren gegangen ist. Es geht um die Fragen, die uns Menschen seit jeher umtreiben. Woher kommt die Welt und damit wir? Warum ist die Welt so, wie sie ist? Warum gibt es überhaupt diese Welt und das Universum? Warum ist nicht einfach nichts? Welchen Sinn hat das alles? Und wohin geht alles? Und warum gibt es das Böse? Und woher kommt es? Diese Fragen begründen alle Philosophien und versuchen, alle Philosophen, sie zu behandeln und zu beantworten. Aber die Antworten, die ohne Bindung an Gottes Wort, im bloßen Vertrauen auf die eigene Vernunft gegeben werden und versucht werden, bleiben bloße Gedankenkonstruktionen. Mit solchen Gedankenkonstruktionen war die frühe Christenheit, die frühe Gemeinde, sehr schnell und sehr bald schon konfrontiert. Sowohl Johannes als auch Petrus und Paulus erwähnen immer wieder Irrlehren, die in den jungen Gemeinden auftraten, Irrlehren, die das große Problem hatten, Jesus Christus und seine Tat und sein Opfer irgendwie anders umzudeuten, irgendwie auf die Seite zu stellen. Man nimmt an, dass es eine Bewegung war, die sich Gnosis nannte, auf Deutsch Erkenntnis, die schon vor dem Christentum entstanden war, deren Anhänger um die Erlösungsbedürftigkeit der Menschen zwar wussten, aber es ging dabei nicht um die Erlösung von der Sünde. Man suchte in irgendwelchen Erlebnissen, geheimnisvollen Erlebnissen, in sogenannten Himmelsreisen der Seele, durch die sich der Geist das Gute im Menschen von dem materiellen Körper, in dem er gefangen ist, befreit. Und das verstand man dann unter Erlösung. Und wenn hier die Apostel sich damit auseinandersetzen, dann fällt mir auf, dass sie sich nicht mit den Einzelheiten beschäftigen, nicht mit den Theorien, die da in solchen Gedankengebäuden auftreten und konstruiert werden, sondern dass sie immer eins im Sinn haben, dass sie das Evangelium und das Zentrum des Evangeliums in den Mittelpunkt stellen und so versuchen, den Gemeinden zu helfen, die Botschaft, des eigentliche Botschaft des Evangeliums so deutlich darzustellen, damit die Gläubigen selbst persönlich in der Lage sein sollten, zwischen Wahrheit und Irrtum zu unterscheiden. Das ist eigentlich Aufgabe der Gemeinde und Kirche immer wieder, alle Zeiten hindurch. Und so spricht auch der Apostel Johannes von dem, was von Anfang war, aus einer ganz anderen Sicht. Nicht philosophisch, sondern was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben. Vom Wort des Lebens. Und wenn ich den Anfang, die Einleitung des Johannes-Evangeliums mir vor Augen halte, dann fängt er genauso an. Im Anfang war das Wort. Und das, so sagt er hier in seinem Brief, das, was da war im Anfang, das haben wir nicht erkannt durch Nachdenken, nicht durch unsere Intelligenz, nicht durch große Schulung, sondern das haben wir erkannt, weil das Leben ist erschienen. Es geht um das Leben, das Ewige, das beim Vater war und uns offenbar wurde. Immer wieder meinen Menschen, sie müssten genau erklären, wie alles geschehen ist. Können es aber nicht. Keiner war dabei, als Gott die Welt erschuf. Keiner hat gesehen, wie das so alles geworden ist. Und keiner hat die Worte Gottes gehört. Die Bibel berichtet es uns im Schöpfungsbericht. Und wenn ich gefragt werde, wie viel Zeit Gott gebraucht hat, um die Welt zu schaffen, dann sage ich, er hat überhaupt keine Zeit gebraucht. Er hat die Zeit geschaffen. Und er hat es uns so gesagt, wie wir Menschen es verstehen können, wie wir es in unser Denken in unserem Denken uns vorstellen können. Und er hat sich dabei der Sprache bedient, die eben die Menschen, die diesen Bericht niedergeschrieben haben, sich das auch vorstellen konnten. Aber Johannes spricht hier vom Wort Gottes. Natürlich, die Welt ist das Wort vom Wort durch das Wort Gottes geworden. Durch den Glauben erfahren wir, dass die Welt durch Gottes Wort geworden ist, dass alles, was wir sehen, einschließlich der Zeit, aus dem Nichts entstanden ist. Ein Nichts können wir uns eigentlich nicht vorstellen. Alles, was wir uns vorstellen, ist schon etwas. Und alles, was Menschen tun, können sie nur tun, weil etwas da ist. Und wenn unsere Welt, oder wenn es Wissenschaftlern der Naturwissenschaft jemals gelingen sollte, eine einzige lebendige Zelle zu schaffen, dann wäre für mich nur ein Beweis da mit erbracht. Wie viel Arbeit, wie viel Nachdenken, wie viel Planung, wie viel Überlegung es erfordert hat, aus schon Vorhandenem etwas zu machen, was lebt, wenn es jemals gelingen sollte. Aber Gott hat alles aus dem Nichts geschaffen. Und so zeigt das Johannesevangelium und auch der erste Johannesbrief hier eigentlich noch eine zweite Schöpfungsgeschichte, nämlich, dass das Wort Gottes Fleisch wurde und unter uns wohnte, dass Jesus, das Wort Gottes, in diese Welt kam, nicht um eine neue Religion, eine neue Philosophie oder ein neues Gesetz zu bringen, sondern dass er von Gott in unsere verlorene Welt gesandt war, um uns das Leben wiederzubringen, das uns durch die Sünde verloren gegangen ist. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Johannes sagt, wir haben es gesehen, wir haben es gehört. Unsere Hände haben es betastet, durchaus materiell, und er wendet sich dagegen, dass Menschen versuchen, das Ganze nur auf die geistige Ebene zu reduzieren. Das ist etwas, was sich nicht nur in geistigen Sphären abgespielt hat, sondern in der realen Geschichte sichtbar geworden ist, erfahrbar in dem Menschen Jesus von Nazareth. Vom Wort des Lebens. Und Johannes, in Johannes 1, Vers 18 sagt er, niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Wir wüssten nichts von Gott, ohne dass er sich offenbart hätte. Und das verkündigen wir, die Apostel, so sagt er, auch euch, nicht um euch zu unterhalten, sondern damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Christlicher Glaube ist mehr als eine Religion. Es geht hier nicht um ein Regelwerk von Pflichten, die genau erfüllt werden müssen, um Gott gnädig zu stimmen. Es geht auch nicht einfach darum, eine Reihe von Dogmen oder Glaubenssätzen für wahr zu halten und zu akzeptieren, sondern es geht um eine persönliche Beziehung, die nicht von Menschen ausgeht, nicht von Menschen ausgedacht und geschaffen wurde, sondern von Gott selbst gestiftet wurde und uns als Geschenk seiner Gnade übergeben ist. Ich erinnere mich, schon länger her, als ich unterwegs war, in der Bahn, mit einem jungen Mann ins Gespräch kam, ein Student, und ich fragte ihn ganz einfach, wir waren in so einem Gespräch, und dann fragte ich ihn, was er über Gott denkt, und dann gab es so ein Wort das andere, und ich versuchte ihm dann zu erklären, was eigentlich christlicher Glaube sagt. Und dann meinte er, das sei ja so entgegengesetzt allem menschlichen Denken, dass es eigentlich nur von Gott kommen könnte. Und so ist es eigentlich auch. Es ist dem menschlichen Denken so, es widerspricht unserem menschlichen Denken, das wir haben, von dem Leistungsdenken, dass wir Gott besänftigen müssen und so weiter, wie das eben alles in den verschiedensten Religionen geschieht. So ist es, und diesem Gedanken widerspricht der christliche Glaube, wie er uns in der Bibel offenbart ist, so sehr, dass selbst die Kirche immer wieder in die Versuchung geraten ist, daraus eine Religion und ein Regelwerk zu machen, damit es in unser Denken passt. Gott sucht Gemeinschaft mit uns Menschen. Das ist eine so unerhörte Botschaft, die in keiner anderen Religion zu finden ist. Schon das Alte Testament kennt diesen Gott, der die Gemeinschaft mit seinem Volk suchte und unter ihnen wohnen wollte. Ich will unter den Israeliten wohnen und ihr Gott sein, dass sie erkennen sollen, ich sei der Herr, Yahweh, der ihr Gott, der sie aus Ägyptenland führte, damit ich unter ihnen wohnte, ich, der Herr, ihr Gott. So lesen wir in 2. Mose 29, 45 und 46. Darum konnte Mose in seiner letzten Rede zu dem Volk sagen, wohl dir, Israel, wer ist dir gleich? Du Volk, das sein Heil empfängt durch den Herrn, der deiner Hilfe Schild und das Schwert deines Sieges ist. Deine Feinde werden dir huldigen und du wirst auf ihren Höhen einherschreiten. Später bei der Einweihung des Tempels in Jerusalem betete Salomo, aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen, siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dies Haus tun, das ich gebaut habe? Aber trotz dieser Erkenntnis fährt er vertrauensvoll fort, wende dich aber zum Gebet deines Knechts und zu seinem Flehen, Herr, mein Gott. So im 1. Könige-Buch, Kapitel 8. Aber diese Wohnung Gottes war nur ein Schatten, ein Abbild der Wirklichkeit. Die einzelnen Menschen konnten nur durch die Priesterschaft Gemeinschaft mit Gott pflegen. Der Zutritt zum Heiligen und Allerheiligsten blieb dem einfachen Volk verschlossen, bis der kam, in dem sich alle Verheißungen erfüllten. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Jesus konnte sagen, ich und der Vater sind eins, auch wenn die Juden ihn dafür wegen Gotteslästerung steinigen wollten. Und als Philippus wenige Stunden vor dem Tod Jesu ihn bat, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns, da antwortete Jesus ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer auf Jesus schaut, der sieht nicht nur ein Abbild des Vaters, er sieht den Vater, der sich in Jesus Christus, in dem Menschen Jesus Christus, uns Menschen offenbart hat. Und der gleiche Johannes, der uns diese Worte seines Herrn überliefert hat, schreibt in seinem ersten Brief, wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. So in 1. Johannes 2, Vers 23. Es gibt keine andere Möglichkeit, mit Gemeinschaft mit Gott zu haben, als den Weg, auf dem Gott selbst zu uns gekommen ist, in Jesus Christus, der sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Dazu kam er in die Welt und dazu wurde er unser Bruder. Und dann sagt Johannes, Vers 5, im 1. Johannes 1, Vers 5, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu seines Sohnes macht uns rein von aller Sünde. Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, Gemeinschaft mit Jesus Christus und Gemeinschaft untereinander sind nach diesen Worten eine nicht zu trennende Einheit. Und diese Einheit hat etwas zu tun mit der Erlösung und mit der Vergebung unserer Sünden. Die Menschen, die diese Botschaft hören, so wie sie von den Aposteln verkündigt wurde und so wie sie uns in seinem Wort wiedergegeben wird und überliefert ist, diese Menschen, die ihr glauben, sie sind gerufen in die Gemeinschaft mit Gott und bilden seine Gemeinde. Eine Gemeinschaft so eng, dass sie in der Bibel als der Leib Jesu Christi bezeichnet wird. Die Gemeinde ist Ausdruck dieser Gemeinschaft. Das sollte es mindestens sein. Das Fundament dieser Gemeinde ist das Bekenntnis von Petrus, uns überliefert in Matthäus 16, Vers 16. Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Die Antwort Jesu auf dieses Bekenntnis ist die Zusage, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Vertrauen wir dieser Zusage mehr als allem anderen? Der Apostel Paulus stellt sich in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth ganz unter dieses Wort Jesu und schreibt, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Auf diesem Fundament steht die Gemeinde und wird bestehen bleiben, bis Jesus wiederkommt. Sie wird auch dann bestehen bleiben, wenn sie keine Möglichkeit und Gelegenheit mehr hat, sich als Institution oder Organisation in dieser Welt zu zeigen. Gott hat seine Gemeinde immer auch dort erhalten, wo die gesellschaftlichen oder politischen Umstände es nicht erlaubt haben, dass die Christen sich organisieren und eine Institution bilden. Und da, wo Gemeinde versucht, ihre Sicherheit und ihr Bestehen auf das Bestehen, durch das Bestehen, nein, wie soll ich sagen, wo eine Kirche versucht, indem sie mit allen verfügbaren Mitteln ihre Organisation aufrechtzuerhalten sucht und damit das Bestehen der Gemeinde zu sichern, da steht sie in der Gefahr, nicht mehr Gemeinde zu sein. Weil die Gemeinde Jesu ist in ihrem wahren Wesen nicht eine Institution, sondern eine geistliche Größe. Das wird deutlich, diese geistliche Wirklichkeit wird zum Ausdruck gebracht in der Gemeinde im Mahl des Herrn. Da wird von 1. Korinther 10 in Versen 16 und 17 von der Gemeinschaft des Blutes Christi und Gemeinschaft des Leibes Christi gesprochen. Das sind starke Formulierungen und sie sagen viel mehr aus als nur Erinnerung an etwas, was vor langer Zeit geschehen ist. So wie man sich vielleicht an den Jahrestag einer Beerdigung oder den Geburtstag eines verstorbenen Angehörigen trifft und Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse austauscht. Es geht dabei um Teilhabe. Denn ein Brot ist, so schreibt es Paulus, so sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Wie ist das, wenn ich Teilhaber bin? Wenn ich Teilhaber bin an einem Geschäft. Der Teilhaber ist im Handelsregister eingetragen, für jeden einsichtbar. Sein Name steht in aller Regel auf dem Briefbogen. Wenn das Geschäft Gewinn macht, hat auch der Teilhaber Anteil am Gewinn. Macht es Verlust, verliert auch der Teilhaber. Teilhabe bedeutet Mitverantwortung, Mithaftung, wenn irgendetwas schiefläuft. Wo ich Teilhaber bin, bin ich nicht Zuschauer, der die Dinge von außen beurteilt, sondern ich bin Betroffener, immer, im positiven wie auch im negativen Sinn. Und dieses Bild gebraucht Paulus und das begegnet uns auch im Verhalten mancher oder vieler Persönlichkeiten, die uns in der Bibel gezeigt werden. An Daniel denke ich zum Beispiel, der beten konnte und gebetet hat, nicht, lieber Gott, unsere Väter sind dir untreu geworden, sondern wir sind dir untreu geworden. Er schließt sich ein, weil er sich identifiziert mit seinem Volk. Teilhabe und Gemeinschaft des Leibes und Blutes Jesu bedeutet, ich gehöre zu ihm. Ich anerkenne und bekenne, es ist meine ganz persönliche Schuld, für die Christus sein Blut vergossen und am Kreuz sein Leben gegeben hat. Darum gehöre ich ihm und allein aus seiner Gnade, aufgrund seines Opfers, lebe ich und darf als Glied an seinem Leibe der Gemeinde leben. Ich stehe ganz persönlich, in ganz persönlicher Verantwortung vor Gott und bin doch gleichzeitig Glied am Leibe Christi. Was Christus für mich getan hat und welche Antwort ich auf seine Liebe gebe, geht damit nicht nur mich selbst etwas an. Was immer ich tue oder nicht tue, wie immer ich meinen Glauben lebe oder auch nicht lebe, das betrifft immer auch die Gemeinde, weil sie ja sein Leib ist und ich sein Glied an seinem Leibe bin. Und ich bin gerufen, so verstehe ich es, auch jeden anderen Christen so zu sehen und als Glied am Leib Christi zu erkennen. Das alles sollen wir auch übersetzen ins praktische Leben, innerhalb der Gemeinde und gegenüber jedermann, der irgendwie unsere Wege kreuzt. Jesus hat gebetet, wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Und das betet er nicht allein für sie, also für die Jünger, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben, also für uns, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und wenn Paulus sagt, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob, dann ist das viel mehr als ein guter Rat. Und es gilt nach meiner Überzeugung auch nicht nur gegenüber den Angehörigen meiner eigenen Gemeinde oder einer Freikirche, sondern gegenüber jedem, der Jesus Christus als seinen Herrn bekennt. Denn niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Und im weitesten Sinn gilt es gegenüber allen Menschen, denn vom Liebesgebot bin ich gegenüber niemandem befreit, nicht einmal gegenüber meinen Feinden, die mir übel wollen. Alles Weitere kann ich getrost dem Herrn, dem überlassen, der die Herzen kennt. Jesus will nicht, dass seine Gemeinde, seine Kinder sich abkapseln aus Angst, sich an der bösen Welt zu beschmutzen. Sie sollen von der Liebe Gottes nicht nur reden, sondern diese Liebe selbst durch ihr Leben in die Welt hinaustragen. Seine Gemeinde ist keine klösterliche, geschlossene Gemeinschaft, nicht nur dazu da, um über die reine Lehre zu wachen und sich mit ihren eigenen Problemen und Fragen zu beschäftigen, sondern eine Gemeinschaft offen, mit Herzen voll Liebe für diese Welt. Petrus sagt in 1. Petrus 2, Vers 9, ihr aber seid die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das ist Aufgabe der Gemeinde. Es ist Jesu Wunsch, dass durch die Gemeinde und durch die Einheit und Einigkeit der Liebe in der Gemeinde, die allein der Geist Gottes schaffen kann, die keine menschlichen Bemühungen zustande bringen, dass diese Welt ihn daran erkennt und glaubt, dass Gott es ist, der ihn gerufen hat, der Jesus gerufen hat. Ich wünsche uns, dass unser Herr dieses Anliegen auch in unsere Herzen legt und wir darin eins werden, wie Jesus mit seinem Vater eins ist, den Menschen dieser Welt zu zeigen, zu sagen, was da von Anfang an war, was wir gesehen, erlebt, erfahren und gehört haben, wie wir mit Jesus unser Leben gestalten und welche Erfahrungen wir damit machen. Nicht nur, damit die Gemeinde zahlenmäßig, größenmäßig wächst, sondern damit auch ihr, auch andere mit uns Gemeinschaft haben. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Amen. Unser guter Gott, unser Vater im Himmel, danke dafür, dass du dein Wort in der Person unseres Herrn Jesus Christus in diese Welt gesandt hast. Danke, Herr Jesus, für dein Leben, für dein Sterben, aber danke dafür, dass wir glauben dürfen, dass du auferstanden bist und lebst. Danke, dass du verheißen hast, wiederzukommen und dein Reich aufzurichten. Wir bitten dich, gib uns als deinen Kindern immer das rechte Verständnis, was du damit dieser Welt zeigen willst. Wir bitten dich, lass uns an dem Platz, an den du uns gestellt hast, dein Wort weitergeben, deine Liebe weitertragen und weitergeben an die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Vergib, dass wir dabei oft zu träge, manchmal zu schüchtern, zu ängstlich sind. Gib uns diesen Mut, dass wir uns zu dir bekennen und dass wir den Platz, an den du uns gestellt hast, dazu nutzen, den Menschen zu zeigen, worauf es ankommt, was von Anfang war, damit auch andere dich kennenlernen und dass unsere Freude vollkommen sei. Segne diese Gemeinde hier, segne jeden Einzelnen von uns, bring du uns an das Ziel, das du uns selbst gesteckt hast, und lass uns einmal dich schauen in deiner Ewigkeit. Wir danken dir dafür. Amen.